Und Friedrich August von Hayek ist ökonomisch Ökonom und Nobelpreisträger, obwohl, das wäre eigentlich eine wichtige Nebengeschichte, es den Wirtschaftsnobelpreis nicht gibt. Es gibt keinen einzigen Wirtschaftsnobelpreisträger, weil die Wirtschaft eine Sozialwissenschaft ist und keine Naturwissenschaft und deshalb alles, was ein Ökonom je von sich gibt, eine Vermutung ist, eine Annahme, auf deren Basis man wirtschaftliche Modelle rechnen kann, aber das, was dann bei den Modellen herauskommt, setzt voraus, dass die Annahme richtig war. Und deshalb ist das Ergebnis nie sicher, sondern immer nur abhängig von der Annahme. Und wenn man etwas Irriges annimmt, dann ist das Ergebnis mit ebenso großer Sicherheit falsch oder eben so irrig wie die Annahme. Und dieser Satz, der wird heute auf allen Wirtschaftsuniversitäten der Welt gelehrt und von den meisten Studierenden ehrfürchtig geglaubt. Obwohl die erste wissenschaftliche Tugend das kritische Hinterfragen von allem ist, was man so hört. Und wer schon mal eine Diplomarbeit schreiben musste, weiß, dass man jeden einzelnen Satz, den man hier hineinschreibt und der noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, dass man diesen wissenschaftlich beweisen muss durch eine empirische Untermauerung. Ich habe diesen wissenschaftlichen Mindeststandard an den Herrn Hayek angelegt und habe gefragt, Herr Hayek, wo ist denn die Studie bei aller Wertschätzung, deren Schlussfolgerung diese Aussage ist? Und er hat sie leider nicht herausgerückt. Er ist schon tot, aber man kann ja nachforschen und auch die Studie existiert einfach nicht und seine Kollegen haben sie auch nicht gemacht. Es ist eine pure Behauptung, so aus dem Bauch heraus würde man sagen, die aber weit einfach geglaubt wird, obwohl es zur Fragestellung, welche Methode die Menschen am stärksten motiviert und in dieser Definition die effizienteste ist, Menschen am stärksten motiviert und zur höchsten Leistung treibt, zu dieser Fragestellung gibt es ungefähr 500 wissenschaftliche Studien. Nur halt nicht von der Volkswirtschaftstheorie, sondern von zahlreichen anderen Disziplinen, von der Sozialpsychologie bis hin zur Neurobiologie. Und diese Studien wurden auch ausgewertet auf ihre Ergebnisse hin. Und ein selten hoher Anteil von 87% kommt zum Ergebnis, dass Wettbewerb nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen, sondern Kooperation ist der Stand der Wissenschaft. Heutiger Stand der Wissenschaft.
Was hatten Sie von Eleanor Ostrom? Die hat den Nobelpreis gewonnen.
Ja, die Eleanor Ostrom hat im Wesentlichen gesagt, dass Gemeinschaftsgüter wunderbar funktionieren können, wenn es klare Regeln gibt, die von allen eingehalten werden. Was bedeutet, dass die, die sich nicht an die Regeln halten, auch sanktioniert werden müssen.
Ja. Die sagt, das sind kleinere Einheiten und wir können nicht auf die Politik warten. Aber die hat den Nobelpreis.
Die hat den Nobelpreis, und nein, die hat den auch nicht, sondern die hat nur den Anerkennungspreis der Schwedischen Reichsbank für die Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel. Aber der Preis wird... Ja, genau. Da kommen wir hin, ja. Aber ich würde sagen, dass der Hayek derzeit Meinungshoheit hat, sozusagen ideologische Hegemonie, deshalb zitiere ich ihn. Also es gibt natürlich immer alle Meinungen, aber die anderer Meinung sind als der Hayek, die werden derzeit nicht annähernd so stark gehört wie der Hayek oder wie der Milton Friedman oder wie die neoliberalen Kollegen von der Montpellier Society. Und deshalb steht im Deutschen gleich wie im österreichischen Regierungsprogramm das drinnen und eben nicht im umgekehrten Verhältnis. Das ist der Grund, warum ich den Hayek hier zitiere. Ich möchte noch, um die Analyse abzuschließen, auch schon wieder den Grund dafür nennen, warum uns die Kooperation stärker motiviert als die Konkurrenz. Weil die Ergebnisse sind ja nicht, dass uns die Konkurrenz nicht motiviert. Nein, nein. Wettbewerb reizt uns zur Leistung an und motiviert uns, aber er motiviert uns schwächer und er reizt uns zu geringerer Leistung an als die Kooperation. Das ist das Ergebnis dieser Studien. Also eine relative Unterlegenheit der Konkurrenz in der Motivationskraft. Und die Erklärung liegt darin, dass uns Kooperation und Konkurrenz unterschiedlich motivieren.
Kooperation kann man besser feiern.
Kooperation kann man besser feiern.
Sind da mehrere da, wenn es dann klappt?
Da sind mehrere da, wenn es klappt. Und die feiern auch gemeinsam und die zollen einander Anerkennung und Wertschätzung.
Es gibt keinen Verlierer.
Es gibt keinen Verlierer. Das ist kein schlechter Vorteil. Ja.
Die Atmosphäre ist super.
Die Atmosphäre ist super.
Man kann sich auch mal gehen lassen und nichts tun.
Man kann sich auch mal gehen lassen und nichts tun.
Braucht die ständig neue Ziele.
Und auch mal, ja. Auch mal heißt, ja. Um sich zu regenerieren, Kräfte aufzutanken und dann das Zehnfache zu leisten. Ja. Ja. Und in der Konkurrenz? Was glauben Sie, ist der stärkste Motivationsfaktor in der Konkurrenz? Wie? Den anderen? Auszustechen.
Den gar über Leichen.
Der Neid. Leichen. Ja. Haben Sie es gehört? Ja. Nein, nein, nein. Also es ist schon, ja.
Also, der Erfolg und das Geld.
Auch, ja. Aber es ist alles zutreffend, was Sie gesagt haben.
In vielen Ländern geht es ums nackte Überleben. Das ist Konkurrenz.
Ja.
Ich habe in Afrika, war ich tätig, der konnte nicht 3 Euro fürs Kind bezahlen, habe ich ihm die gegeben, dann kam er zurück und
ja.
Sagte, die ist tot.
Ne? Das ist so. Und das nackte Überlegen ist auch getrieben, wodurch? Ich sage, das Überleben ist ein Ziel, aber kein Motiv. Das Motiv ist auch hier die Angst vorm Nicht-Überleben, genau. Die Angst vorm Sterben, genau. Und das heißt, alles, was Sie gesagt haben, ist zutreffend, aber es sind schwächere Motivationskomponenten innerhalb des Wettbewerbs und die stärkste Motivationskomponente von allen ist die Angst. Das ist psychologisch unumstritten und die zunehmende Angst bei schärfer werdendem Wettbewerb, die ist überall wahrnehmbar und auch messbar. Symptome von Angst sind Stress, Burnout, Mobbing, Depressionen, Konsum von Psychopharmaka. Alles steigt exponentiell sogar an, während wir gleichzeitig immer reicher werden und angeblich in der heutigen wirtschaftlichen Erfolgsmessung immer erfolgreicher und wohlhabender. Und ich denke, damit haben wir eine sehr klare Analyse getroffen. Wir wissen, dass Wettbewerb die ineffizientere Methode ist, gemessen an der Kooperation, und dass sie uns vor allem über Angst motiviert. Und das kann nicht wünschenswert sein. Angst ist das Gegenteil von Freiheit. Und wenn wir die Wirtschaft auf der effizientesten Methode, die wir kennen, aufbauen wollen, dann müssten wir sie auf systemischer Kooperation aufbauen. Zumindest, wenn wir intellektuell redlich sind und den heutigen Stand der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen wollen. Genau das versucht die Gemeinwohlökonomie zu tun. Die Gemeinwohlökonomie sagt, lasst uns diesen Leitstern, den niemand gewählt hat und den bei direkter Abstimmung niemand wählen würde, nur den Rechtsrahmen abnehmen und unserem heute schon geteilten Leitstern umhängen. Das heißt, wir brauchen keine neuen Werte für die Wirtschaft, sondern wir brauchen nur die gleichen Werte, die wir heute schon mehrheitlich teilen, auch auf die Wirtschaft zu übertragen in der Rechtsordnung der Wirtschaft. Damit die Wirtschaftsakteure, die sich heute vielleicht eh schon mehrheitlich in diese Richtung orientieren, vielleicht will die große Mehrheit der Unternehmen heute schon in diese Richtung streben, aber sie sind sehr oft im Zielkonflikt und im Gewissenskonflikt, kann ich dann auch wirklich wirtschaftlich erfolgreich sein? Und wir sollten doch bitte alles tun, um ihnen zu ermöglichen, dass sie, wenn sie sich so verhalten, dass sie dann erfolgreicher sein können, als wenn sie sich so verhielten. Das ist der ganze Vorschlag. Und die Umsetzung dieses Manövers wäre, dass wir die Systemkoordinaten von Gewinnstreben und Konkurrenz umpolen auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Das ist das ganze Manöver. Und dieses Manöver wollen wir jetzt in Schritt für Schritt zerlegen in die einzelnen Schritte und damit sollte dann die Gestalt der Gemeinwohlökonomie vor Ihnen entstehen. Der erste Schritt ist, den Unternehmen ein neues Ziel vorgeben, nämlich statt maximalem Finanzgewinn einen maximalen Beitrag zum allgemeinen Wohl zu leisten. Das ist die Anpassung an das übergeordnete Verfassungsziel, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Okay, dann müssen wir aber auch den einzelwirtschaftlichen Akteuren dieses Ziel vorgeben und nicht ein anderes, nämlich Finanzgewinn. Weil Finanzgewinn eben nicht sicherstellt, dass das Unternehmen dem Verfassungsziel entspricht. Das möchte ich etwas genauer erklären anhand den beiden ausschlaggebenden Erfolgsmessgrößen für die Wirtschaft. Wir haben derzeit 2 zentrale Erfolgsmessgrößen für die Wirtschaft. Einen auf der Systemebene und einen auf der Mikroebene, auf der einzelbetrieblichen Ebene. Und beide Erfolgsindikatoren sind monetäre Indikatoren. Beide sind Geldindikatoren. Zunächst, welche sind das? Wie messen wir wirtschaftlichen Erfolg auf der Systemebene? Bruttosozialprodukt wird in Geld gemessen und der Gewinn ist es auf der einzelbetrieblichen Ebene, wird auch in Geld gemessen. Und das Problem ist, dass Geld in die monetäre Geldindikatoren, die messen nur Tauschwerte, aber keine Nutzwerte. Und meine These ist, alles, was wir brauchen, was wertvoll, wichtig und heilig ist für uns, sind Nutzwerte und nicht Tauschwerte. Konkret, ein höheres Bruttosozialprodukt, sagt das etwas aus darüber, ob wir Krieg oder Frieden haben? Nein. Ob wir in einer Diktatur leben oder in einer Demokratie? Ob wir gerecht verteilen oder extrem ungerecht verteilen? Ob wir Frauen gleich behandeln oder diskriminieren? Ob wir die Umwelt zerstören oder achten? Ob das Vertrauen in der Gesellschaft zunimmt oder abnimmt? Es misst nichts Wesentliches, würde ich schlussfolgern. Deshalb gibt es, ja, und zu seiner Ehrenrettung, das BIP wurde nie als Wohlstandsindikator erfunden, sondern war immer nur ein Rechenaggregat für die jährlich produzierte Menge von Gütern und Dienstleistungen. Wie? Daraus wurde es dann gemacht, genau, weil dann immer mehr gesamtgesellschaftlicher Wohlstand auf das BIP projiziert wurde und dann auch diese Konkurrenz an diesem vermeintlichen Wohlstandsindikator, mittlerweile ist er zum unumschränkten Wohlstandsindikator geworden, aber es war nicht die ursprüngliche Absicht, wollte ich sagen. Aber die Unzufriedenheit und die Unzulänglichkeit mit dem BIP und die Unzulänglichkeiten werden immer offenkundiger. Und deshalb gibt es bereits eine breite Suche nach Alternativen oder eigentlich erstmals nach Wohlstandsindikatoren. Und am weitesten fortgeschritten in diese Richtung ist meiner Ansicht nach der Staat Bhutan mit dem Bruttonationalglücksprodukt. Der Bhutan. Bhutan, das Bruttoglücksprodukt oder Bruttonationalglücksprodukt. Und dieses ist keine komplizierte mathematische Rechnung, sondern genau. Genau, eine Befragung der Haushalte. Eine Befragung aller Haushalte. Vertrauen Sie Ihrem Nachbarn, vertrauen Sie Ihrer Nachbarin? Können Sie Ihre Kinder angstfrei auf der Straße spielen lassen? Haben Sie täglich Zeit zum Pause machen, zum auch mal auslassen dürfen? Auch in Beziehungen ist es ganz entscheidend, dass man sich mal fallen lassen kann. Also das will ich, aber nicht die ganze Zeit, sondern eben mal, genau. Also darum wollte ich es nur noch mal unterstreichen, das ist auch psychologisch wichtig, genau. Zum Pause machen, zum Beten oder zum Meditieren. Das 70 solche Fragen ergeben in Summe, das Glück kann man doch nicht messen, da versteht doch jeder was anderes drunter. Die Sozialwissenschaft ist auch nicht stehen geblieben, sondern die hat hier Methoden gefunden, dass man die Lebenszufriedenheit, die Lebensqualität oder das Summenglück sehr wohl messen kann. Wir müssen ja nicht die 70 Fragen des Bhutan übernehmen, wir können ja in einem demokratischen Prozess unsere eigenen 10, 20, 30 oder 50 wichtigsten Kriterien ermitteln. Aber erstmals hätten wir dann ein verlässliches Gemeinwohlprodukt oder einen Gemeinwohlindikator, je nachdem wie wir den dann nennen wollen, und können uns an unseren eigenen Zielen direkt messen und müssen nicht das Geld befragen und den Umweg über das Geld nehmen, um zu wissen, wie glücklich oder wie wohlhabend wir sind oder wie hoch die Lebensqualität in Deutschland ist. Also das ist die Aussage.
Ja, da haben Sie seit 2500 Jahren auch den Buddhismus in Asien.
Ja.
Das sind die Grundwerte, die daraus resultieren. Ich bin seit 25 Jahren mit einer Buddhistin verheiratet. Da muss man erstmal so diese auf diese Schiene, Christentum und Buddhismus.
Ja, also Buddhismus hat ja sicher einen fruchtbaren Einfluss ausgeübt und der Begriff Gemeinwohl kommt... Weiß das jemand, woher der kommt?
Also ich will Sie nicht jetzt hier so unterbrechen.
Sie haben mich schon unterbrochen.
Ich bin seit 25 Jahren in der Buddhistin verheiratet. Ja.
Okay, aber ich möchte nur sagen, auch vielleicht die Frage könnte sein, aus welchen Quellen schöpfe ich sozusagen dieses Wirtschaftsmodell? Und da ist der Buddhismus eine Quelle, die christliche Soziallehre ist eine andere Quelle. Das Bonum Commune hat Thomas von Aquin erstmals formuliert als Begriff und das war sozusagen ein christlicher Mystiker in diesem Falle. Aus der tiefen Ökologie, aus dem Ökofeminismus, aus der Systemtheorie, aus der Quantenphysik, aus verschiedensten anderen Quellen speist sich all das, um auch, falls jemand die Frage hat, ob das jetzt ein buddhistisches Modell sei oder ob das ein christliches Modell sei, am besten gefällt mir, es ist ein liberales Modell, in dem Sinne, dass es erstmals zum Ziel hat, dass alle die gleichen Freiheiten und alle die gleiche Chance zur Freiheit haben.
Wäre dann nicht libertär etwas besser als liberal?
Wie?
Libertär wäre das dann nicht etwas besser, weil liberal ist ja ziemlich abgegriffen.
Liberal ist abgegriffen, alles ist abdefiniert, aber libertär kann man genauso abgreifen und abdefinieren. Wichtig ist nicht das Wort, sondern was man damit meint. Ne? Und darum habe ich es auch gleich beschrieben, was ich damit meine, nämlich, dass alle die gleiche Möglichkeit zur Freiheit und die gleiche Chance zur Freiheit haben. Ja, und auf der einzelbetrieblichen Ebene das Gleiche. Zunächst noch kurz die Probe. Sagt uns ein höherer Finanzgewinn eines Unternehmens etwas Verlässliches darüber aus, dass dieses Unternehmen jetzt Arbeitsplätze geschaffen hat oder Arbeitsplätze reduziert hat? Was Verlässliches. Die Fragestellung ist, ob wirtschaftlicher, unternehmerischer Erfolg sinnvollerweise in Finanzgewinn gemessen werden soll. Und wenn das Ziel aller wirtschaftlichen Tätigkeit die Mehrung des Gemeinwohls ist, dann muss doch der Beitrag eines Unternehmens zu diesem Verfassungsziel gemessen werden können. Und eine Gesellschaft braucht Arbeitsplätze. Wird das im Finanzgewinn abgebildet? Wird die steigende oder sinkende Arbeitsplatzqualität abgebildet in einem höheren Finanzgewinn? Wird eine gerechtere oder ungerechtere Verteilung abgebildet im Finanzgewinn? Wird die Mitbestimmung der Beschäftigten abgebildet? Wird die Diskriminierung oder Gleichbehandlung von Frauen abgebildet? Wird die Zerstörung oder Bewahrung der Natur abgebildet im Finanzgewinn? Sagt uns der Finanzgewinn etwas darüber aus, ob das Unternehmen Waffen produziert oder biologische Lebensmittel? Deshalb stelle ich tatsächlich die Sinnhaftigkeit der unternehmerischen Erfolgsmessung im Finanzgewinn in Frage. Und denke, das ist gemessen an dem Overall Goal, an dem Globalziel des Wirtschaftens, ist das nicht der effektivste Erfolgsparameter. Und deshalb schlagen wir vor, dass...
Aber da werden die höchsten Steuern daraus generiert, aus dem Gewinn.
Also ich sehe das nicht so. Darum schlage ich auch vor, dass Unternehmensgewinne... Die ganz Großen zahlen schon mal gar keine. Also es gibt ja einen bestimmten Grund, warum die Deutsche Bank mehr Filialen auf den Cayman Islands hat als in Frankfurt. Aber auch gemessen am gesamten Steueraufkommen machen für Österreich, weiß ich es genauer, die Körperschaftssteuer, um die es hier geht, macht weniger als 5% des gesamten Abgabenvolumens aus. Wie? Die reinvestierten Gewinne. Genau. Das ist schon das nächste Argument. Und die reinvestierten Gewinne, die sollen überhaupt nicht mehr besteuert werden in der Gemeinwohlökonomie. Es sollen nur die ausgeschütteten Gewinne, die soll es gar nicht mehr geben. Und deshalb brauchen wir auch keine Körperschaftssteuern mehr in Zukunft. Aber es gibt keinen großen Verlust dadurch, weil sie eben nur ungefähr 5% vom gesamten Abgabenvolumen ausmachen. Der Vorschlag ist, dass wir das Gemeinwohlstreben von Unternehmen definieren, messen erstmals und dann auch belohnen. Das ist die Hauptarbeitsleistung der Attac-Unternehmerinnen aus Österreich. Das sind sie, damit Sie sehen, dass es sie auch wirklich gibt. Das waren die ersten 15. Mittlerweile ist die Gemeinwohlökonomie abgelöst von Attac. Sie ist ein eigenständiger Prozess geworden. Aber Attac ist überall eingeladen, Hand in Hand mit den AkteurInnen der Gemeinwohlökonomie hier zu kooperieren und das Modell weiterzuentwickeln. Und das hier ist das Hauptarbeitsergebnis, nämlich die Gemeinwohlbilanz. Und man kann sie wahrscheinlich nicht im Detail lesen. Ein bisschen größer kann ich es machen. Die Struktur ist relativ einfach. Auf der waagrechten X-Achse sind 5 universale Grundwerte aufgetragen. Von Menschenwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Demokratie. Und auf der senkrechten Y-Achse, das ist unvollständig, sind alle Stakeholder, wir haben uns erlaubt, sie mit Berührungsgruppen zu übersetzen, weil das alle Personengruppen sind, die von der Tätigkeit eines Unternehmens betroffen und eben berührt sind. Und an den Schnittflächen zwischen den Beschäftigten, den Kundinnen, den Zulieferbetrieben, der Standortgemeinde, den zukünftigen Generationen und auch der Natur und diesen 5 Grundwerten haben wir in unserem Eifer 50 Gemeinwohlkriterien gefunden. Und hier ist bereits eine erste Weiterentwicklung zu beobachten. Wir reduzieren sie gerade auf 20, zumindest im ersten Jahr, um die Unternehmen nicht zu überfordern. Weil das Feedback der ersten 70 Unternehmen, die sich bereit erklärt haben, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen, war mehr oder weniger, wir sind begeistert von der Idee, wir sind mit Herzen dabei, es geht genau in die richtige Richtung, aber 50 neue Kriterien, die zum Teil wir noch überhaupt nicht reflektiert haben. Das ist für den Beginn zu steil. Und wir sind sehr gerne dabei, aber bitte lasst uns etwas schonender beginnen. Und deshalb wird jetzt die Zahl der Kriterien im ersten Bilanzjahr in Richtung 20 Kriterien reduziert. Und diese Kriterien messen dann, wie gerecht ein Unternehmen verteilt, wie die Arbeitsplatzqualität ist, wie ökologisch nachhaltig das Unternehmen sich verhält und produziert, ob die Beschäftigten mitbestimmen dürfen oder nicht, ob die Frauen gleich behandelt werden oder diskriminiert werden. Also alles, was die Gesellschaft sich wünscht von den Unternehmen, das wird in der Gemeinwohlbilanz gemessen. Und erreichen können alle Unternehmen jeden Typus und jeder Größe zwischen 0 und 1000 Punkten. Und sie können dann verschiedene Gemeinwohlstufen erreichen, zum Beispiel 5. Und das erleichtert dann den anderen Mitgliedern der Gesellschaft die Arbeit. Angenommen, das ist ein Produkt und dann hat das ohnehin einen Strichcode. Und unterm Strichcode ist dann die Gemeinwohlfarbe, die man sozusagen auf mehrere Meter Entfernung sofort erkennen kann, in welcher Liga das Unternehmen spielt. In dem Farbstrich ist dann die Gemeinwohlzahl enthalten, das ist das Bilanzergebnis, das ist eine Zahl. Und wer es genau wissen will, geht dann mit dem Handy noch drüber und hat dann auf dem Display sofort die gesamte öffentliche Gemeinwohlbilanz und kann dann zum Beispiel nachschauen, ob das Unternehmen nur fair und biologisch produziert oder ob es auch Frauen gleich behandelt wie Männer und kann daran dann eben die Konsumentscheidung orientieren. Heute, wie gesagt, haben wir all diese Informationen ganz überwiegend nicht zur Verfügung und können deshalb eigentlich gar keine vernünftige und ethisch abgewogene Kaufentscheidung treffen, weil uns die Voraussetzung, die Information dazu fehlt. Und der entscheidende Schritt ist, dass es den Konsumenten und Konsumentinnen auch preislich leicht gemacht werden soll, sich ethisch zu entscheiden, weil die Unternehmen, je bessere Gemeinwohlbilanzergebnisse sie erzielen, desto geringere Steuern zahlen auf die Produkte in diesem Fall, weil es ja die Gewinnsteuer nicht mehr gibt, es geht dann um die Mehrwertsteuer. Also je nachdem, wie gut mein Bilanzergebnis ist, komme ich dann entsprechend in eine Mehrwertsteuerproduktklasse, automatisch. Ich zahle geringere Zolltarife, zum Beispiel der faire Kaffee hat dann einen geringeren Zoll zu entrichten als der unfaire Kaffee. Die Kreditkonditionen sind günstiger und der öffentliche Auftraggeber von der Gemeinde bis hin zu den Vereinten Nationen schaut sich zuerst einmal die Gemeinwohlbilanzergebnisse an und dann erst den Preis. Und in Summe ist der wichtigste und erste Effekt der Gemeinwohlökonomie, dass die ethischen Produkte, die heute teurer sind, in der Regel als die unethischen, die fair produzierten und gehandelten, die ökologisch nachhaltigen aus der Nahversorgung, die sind heute teurer als ihre unethischen und rücksichtslosen Counterparts. Und das ist meiner Meinung nach zunächst einmal der klarste Beweis, dass Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit systemisch belohnt wird. Also das meine ich mit meiner Wertung. Das meine ich mit diesem Leitstern. Das ist ein rechtlicher Leitstern. Ja? Nicht, was die Menschen machen wollen in der Wirtschaft oder nicht, wie Unternehmen grundsätzlich sind. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Klärung. Und durch die relative Besserstellung und die relative Schlechterstellung würde erreicht werden, dass die ethischen Produkte billiger werden als die unethischen. Nicht sofort, aber vielleicht in einem Zeitraum von 10 oder 20 Jahren. Und in diesem Zeitraum hätten wir dann eben im Wesentlichen nur noch ethischere oder immer ethischere Produkte auf dem Markt. Vielleicht noch ein Nachsatz. Die Verfassung schreibt Gleichbehandlung vor, aber nur von Gleichen. Und sie schreibt gleichzeitig Ungleichbehandlung von Ungleichen vor. Und heute wird Ungleiches auf dem Markt gleich behandelt. Weil egal, wie ich jetzt den Kaffee produziere, ob fair und nachhaltig und demokratisch oder unfair und ökologisch zerstörerisch und autoritär, ich darf zu völlig gleichen Bedingungen auf den Markt eintreten. Das ist die Gleichbehandlung von Ungleichen. Und die Verfassung schreibt aber vor, Ungleiche müssen ungleich behandelt werden. Das heißt, meiner Meinung nach wäre auch das hier endlich das in Übereinstimmung bringen der Systemspielregeln für die Wirtschaft mit den Verfassungsprinzipien und den Verfassungszielen.